Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und mit meinem heutigen Gast spreche ich über den ursprünglichen Nukleus des Markenartikels, die Verpackung. Sie war schon Gegenstand intensiver Betrachtung von Hans Domizlaff in seinem Klassiker von der Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Als er den Übertrag des persönlichen Vertrauens von der Person des ehrbaren Kaufmanns Schmidt auf die Gestalt seiner Schokoladenverpackung sprach und daran erklärte, wie das positive Vorurteil gegenüber Marken überhaupt entsteht. Bis heute ist die Verpackung eine der zentralen Erfolgsfaktoren im Marketing. Von Apple, Nivea, Toblerone, Tic Tac bis zu neuen Phänomenen wie der Wassermarke Liquid Death. Sie alle verdanken einen großen Teil ihres Erfolgs ihrer Verpackung. Sie kann Vorfreude wecken, Qualität spürbar machen und die Marke am Verkaufsregal differenzieren. Sie unterstützt Routinekäufe, inspiriert zu neuen Verwendungen und entfaltet nach dem Kauf einen erheblichen Mediawert im direkten Umfeld der Konsumenten. Verpackungen haben eine herausragende Bedeutung für das Branding und gehören deshalb unbedingt in einen Podcast, der sich den Quellen von Markenkraft widmet. Deshalb habe ich mir einen erfahrenen Packaging-Experten eingeladen, Geoffrey Hildbrand. Geoffrey arbeitet seit über 20 Jahren im Spannungsfeld von Forschung, Innovation und Strategie mit beruflichen Stationen bei Scholz & Friends und Equity, Trendbüro und der auf Designforschung spezialisierten Beratung MC Markt Consult. Er ist heute Partner bei dem Designstudio Popular Packaging aus Hamburg und begleitet Kunden wie Edeka, Brita, Ankerkraut, Völkel und Rewe sowie einige Technologie-Startups. Dabei geht es in seiner Arbeit immer um den Transfer von Strategie in Design. Er ist mir immer wieder aufgefallen durch seine klugen Gedanken und Kommentare zum Thema Marke und wir sind kürzlich über eine Studie ins Gespräch gekommen. Wir haben mit ihm also geballtes Marken- und Verpackungs-Know-how am Mikrofon und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Willkommen, Geoffrey.
Vielen herzlichen Dank, lieber Olaf, für diese Einladung. Ja.
Gerne. Zum Einstieg ein paar persönliche Fragen an dich, damit meine Hörer dich kennenlernen. Wenn du ein Abendessen besetzen würdest und du dürftest egal wen einladen, tot oder lebendig, wer wäre das und warum?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne in diesem speziellen Fall nochmal einen Ex-Chef einladen, den Norbert Haube. Weil das war ein sehr, sehr schlauer Typ. Ich habe den sehr gerne gemocht. Und das war so ein bisschen ein Mentor. Und der ist leider viel zu früh gegangen. So ist das manchmal im Leben.
Und bei welcher beruflichen Station war er? Habt ihr zusammengearbeitet?
Ich habe mit ihm zusammengearbeitet bei Bönning Haube. Das war eine Werbeagentur, die relativ bekannt war. Die hat sich aus der Lindhasse raus entwickelt. Und wir hatten sehr viel, ich sage jetzt mal, sehr viel Austausch in den letzten oder in dieser Zeit hat er mich halt sehr stark geprägt und mir eigentlich beigebracht, irgendwie, wie so Strategie funktioniert, wie Planning funktioniert, wie man Produkte entwickelt. Und ich mochte den sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, also manchmal ist es ja so, dass man irgendwie denkt, okay, man läuft sich nochmal über den Weg, aber das hat dann leider nie mehr stattgefunden. Und irgendwie habe ich öfters an ihn gedacht und habe gedacht, Mensch, das ist so ein Mensch, den hätte ich gerne nochmal wieder getroffen.
Wie schön.
Im Laufe der Zeit. Ja, es gibt halt Leute, die einen prägen und er hat mich sicherlich geprägt.
Dann widmen wir diesen Podcast doch ihm. Super, haben wir einen guten Einstieg. Ja?
Ja.
Dann nochmal zu dir persönlich, das war ja schon eine spätere berufliche Station. Womit hast du denn dein allererstes Geld verdient?
Mein allererstes Geld habe ich verdient, ehrlich gesagt, bei Ravensburger Spiele. Ich habe Spiele gepackt. Ja, das war im Grunde genommen ein Schülerjob. Also jeden Samstagmorgen ist man dann zu Ravensburger Spiele gegangen. Oder in diesem Zeitraum war ich halt dort und habe dann eigentlich mit anderen Leuten in der Schule und so weiter und in den Ferien einen Ferienjob gehabt und dann eigentlich Spiele verpackt an den Anlagen. Und das war deswegen so ein toller Job, weil man hat einfach im Grunde genommen dann die Möglichkeit natürlich gehabt, Geld zu verdienen. Aber es war auch klasse, weil man im Grunde genommen so ja, einfach eingebunden war in ein tolles Thema. Und Ravensburger Spiele war damals, ich bin in Ravensburg groß geworden, das war eigentlich ein toller Arbeitgeber. Und ja, ich habe auch da gelernt, wie man Kartons aufschlägt und wie man da effizienter agieren kann, wie man eigentlich Kartons kleben muss und so weiter und so fort, und da immer schön im Takt zu bleiben.
Das war ja schon der erste körperliche Kontakt mit dem Thema Packaging. Ja.
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Und was war die erste Marke, die in deinem Leben in irgendeiner Weise eine Rolle spielte oder dir was bedeutet hat?
Also ich bin groß geworden. Mein Vater war ursprünglich mal oder im Entwicklungsteam bei Dual Schallplattenspieler.
Ich hatte
Und
einen Dual-Vollautomaten bei mir stehen.
ja, siehst du?
Großartige, großartige Geräte.
Und meine gesamte Familie ist irgendwie immer von Dual geprägt gewesen. Also ich bin geboren im Schwarzwald, in St. Georgen. Und St. Georgen war eigentlich im Grunde genommen ein Schallplattenspieler, wenn man so will. Im Grunde genommen diese gesamte Stadt, dann hat es geatmet. Und als ich sage jetzt mal, wir sind alle mit Hi-Fi-Anlagen groß geworden, und dementsprechend als später Dual natürlich insolvent gegangen ist, weil sich der Markt verändert hatte und die Firma eigentlich im Grunde genommen diese Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Da mussten wir natürlich auch plötzlich umziehen. Und dementsprechend habe ich also auch die Bedeutung von so einem großen Arbeitgeber für eine, ich sage jetzt mal, ja, Räumlichkeit oder für eine Örtlichkeit verstanden plötzlich. Und das hat mich irgendwie sehr, sehr stark geprägt. Also, aber
Das
die
finde ich
erste
aber,
große Marke eigentlich in meinem Leben war Dual.
ja, aber das finde ich aber sehr interessant, diesen Aspekt, den du da gerade aufmachst, weil in der öffentlichen Diskussion wird ja Marke häufig, zum Beispiel in der Politik, immer nur diskutiert, wie die Markenartikler den armen Konsumenten Geld aus der Tasche ziehen. Aber was du gerade beschrieben hast, wie die Stärke einer Marke halt auch Sicherheit und Verlässlichkeit und Planbarkeit für Tausende von Menschen an einem Standort erzeugen. Das ist nochmal so ein Aspekt, der wird nie so klar in den Fokus gerückt, dass diese Fähigkeit zur Markenbildung auch eine Fähigkeit zur Stabilisierung von Gesellschaft ist. Jetzt sind wir schon bei der Philosophie. Aber
Ja,
danke, super,
also,
aber macht
aber auf
total
jeden
Sinn.
Fall, richtig.
Ja.
Also, wenn ich da nochmal einhaken darf, also Dual war so ein wichtiger Arbeitgeber für diese Region im Schwarzwald. Also, der gesamte Schwarzwald war damals geprägt von Feinwerkzeugindustrie. Und als die Feinwerkzeugtechnik und die Mechanik eigentlich mehr oder weniger so langsam abgelöst worden ist von Elektronik und dann im Schallplattenspielbereich eigentlich durch die CD, da ist eigentlich auch im Schwarzwald sehr viel verloren gegangen, also auch an Kaufkraft und an wirtschaftlicher Dynamik. Und das hat man, also wenn man heute manchmal so im Schwarzwald unterwegs ist, dann sieht man das auch, dass es da einen richtigen Bruch teilweise gab.
Ja. Ja, dann arbeiten wir doch an etwas Gutem,
Auf jeden
Stabilität,
Fall.
in das Leben von Menschen zu bringen. Und dann bist du heute Stratege für Packaging oder Stratege und Experte für Packaging. Wie ist das denn gekommen?
Ja, also das ist ganz witzig, weil mich hat eigentlich Packaging immer wieder gereizt. Also deswegen gereizt, weil viele Marken sind natürlich an Packaging geknüpft, sehr, sehr stark. Wir haben ein Bild von einer Marke und sehen meistens, also gerade im Fast-Moving Consumer Good-Bereich, sofort eigentlich eine Verpackung vor uns. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil es ist einer der wichtigsten Markenberührungspunkte. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig ein Handwerk, und zwar ein sensorisches Handwerk. Wir benutzen sie im Alltag, Verpackungen, ja, wir fassen sie an, wir fühlen sie, es vermittelt Wertigkeit. Und letztendlich ist es auch ein Prozess, so eine Verpackung zu produzieren, und es ist unglaublich viel Handwerk, was da drin steckt. Und das fand ich immer ziemlich reizvoll. Also auch wenn man sich so mit Designwahrnehmung und so weiter befasst, das ist halt unglaublich sensorisch erfahrbar. Und ja, das fand ich eigentlich als Produkt oder als Output von so persönlicher Arbeit, fand ich das immer sehr, sehr spannend und auch befriedigend, weil es auch etwas Langfristiges ist. Also im Gegensatz zum Beispiel zu, ja, Kommunikation oder reiner Kommunikation, digitaler Kommunikation oder Performance-Marketing, ist ja immer sehr, sehr taktisch und sehr, sehr kurzfristig und so weiter. Und da ist Packaging im Vergleich dazu einfach dauerhafter. Ja,
Es
das
ist ja
ist
auch das
so.
haptische Destillat von allen Erfahrungen, die man mit der Marke dann macht.
Genau.
Wenn es sich dann am Schluss ausdrückt, ist es sozusagen der begreifbare Teil, der dann all diese Erfahrungen, den ganzen Assoziationsraum dann zusammenfasst. Und ja, also tolles Thema. Die auf dem Weg zu dem Packaging, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Was waren da so die prägendsten Erlebnisse für dich? Also, wo du gesagt hast, wow, das habe ich so selber miterlebt und da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich dann auch nochmal so eine Dimension gesehen, wie stark Verpackung den Markterfolg beeinflusst, wie stark Verpackung auch psychologisch wirkt auf die Wahrnehmung von Produkten. Das gleiche Produkt in einer anderen Verpackung, andere Wirkung, anderes Vorschussvertrauen und all das. Vielleicht plaudere mal ein bisschen aus deinem umfangreichen
Ja,
Wissen der Verpackungshistorie.
also sehr, sehr gerne. Also ich habe ja vorher schon erwähnt, ich habe mal bei Böning Haube gearbeitet. Das war eigentlich im Grunde genommen die erste Station, sage ich jetzt mal, mit der ich ja eigentlich so richtig mit Verpackung in Berührung kam. Ja, also ich habe ja ursprünglich eigentlich Logistik zwar studiert, aber man hatte irgendwie, und dann später bin ich natürlich ins Planning und dann sehr viel Kommunikation, Werbung gemacht. Und als ich dann bei Böning Haube, was ja eigentlich eine Werbeagentur war, letztendlich als Planner angefangen habe, war ich am Anfang ganz überrascht, weil ich plötzlich unglaublich viel Produktkonzepte geschrieben habe und entwickelt habe. Und zwar für die unterschiedlichsten Kunden. Also ich habe damals für Kühne gearbeitet, für Radeberger, Balsen auch, Messmer. Und das waren eigentlich alles so Kunden, die da betreut worden sind. Und wenn man dann praktisch über Produkte nachdachte und überlegt hat, okay, welchen Insight gibt es denn dann, welcher Benefit, welcher Reason to Believe und so weiter, dann waren das natürlich immer Marketingkonzepte. Aber auf der anderen Seite war immer die Frage im Raum, was heißt das eigentlich im Design? Also was heißt das eigentlich auf der Codierungsebene, auf der Packungsebene? Und was müssen wir draufschreiben an Text? Was muss im Grunde genommen das für eine Farbe haben? Welche Form? Wie kriegen wir das eigentlich ins Regal? Und da hatte ich zwei Schlüsselerlebnisse. Also einmal, ich habe ja schon gesagt, ich habe auf dem Kunden Kühne gearbeitet. Bei dem Kunden Kühne war eigentlich ganz interessant. Das war eigentlich so ein typisches Familienunternehmen, für Joghurt, Dressing, für, ich sage jetzt mal alles, was in der Konserve drin war, was nicht wirklich frisch war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das erfolgreichste, das neueste und das frischeste Produkt war damals Salatfix. Also eigentlich im Grunde genommen das Dressing, das Salatdressing. Und es gab halt eine Bewertung und so weiter, dass das eigentlich eine ganz wichtige Kategorie ist und auch für die gesamte Marke. Und dann ist etwas passiert in diesem Zeitraum, als ich dort gearbeitet habe bei Böning Haube für Kühne. Da ist eigentlich ein Neu-Wilmsdorfer Unternehmer auf die Idee gekommen und hat Sylter Salatfrische in die Regale hineingebracht. Und die Sylter Salatfrische, es waren eigentlich im Grunde genommen ein Dressing wie jedes andere, aber das kam halt völlig anders daher. Das hatte eigentlich eine Packshape als Milchflasche, hat eigentlich im Grunde genommen eine ganz andere Referenz gesetzt. Das war zwar ein Nobody, aber dem ist es gelungen, eigentlich plötzlich aufgrund seiner Verpackung, ich sage jetzt mal, direkt in die frische Theke hineinzukommen. Und da hat er natürlich über den Kontext frische Theke plötzlich eigentlich alle anderen Dressings als nicht frisch deklassiert, ja, und diskriminiert. Und der ist da ziemlich schnell gewachsen und zwar ohne große Kommunikation. Und innerhalb von ein paar Monaten war das eigentlich mit der Marktführerschaft in dem Bereich Salatfix letztendlich eigentlich vorbei. Und das war im Grunde genommen so ein Schlüsselerlebnis, wo ich verstanden habe, okay, also ich komme damit auch mit Kommunikation nicht mehr wirklich an, weil die Verpackung einfach ein neues Spielfeld aufmacht. Hier wird ein neuer Kontext eröffnet. Ich werde damit anders geframed und ich habe eigentlich mit den bestehenden Mitteln nicht die Chance, eigentlich dagegen anzukommen. Und da
Das
habe
ist
ich
sehr
zum
spannend.
ersten Mal so richtig die Bedeutung, also auch von Verpackung letztendlich verstanden.
Ja, also
Ja.
da, bevor der weitere, weil ich weiß, du hast so ganz viele solche tollen Geschichten, also das finde ich sehr, sehr interessant, weil das, was du gerade da beschreibst, ist ja, dass über die Verpackung praktisch eine neue Kategorie geschaffen wurde, nämlich die frische Salatsoße und alle anderen nicht frisch, wie du es gerade gesagt hast. Und in dieser Kategorie frische Salatsoße, da war dann durch die Verpackung, durch das Glas, Milchglas, was ja auch im Assoziationsfeld, ne, wurde früher geliefert an die Haustür, da war Frische auf unterschiedlichster Weise eingebacken. Also im Material, im Kontext, wo man es überhaupt kauft, im frische Regal. Mhm. Dann die Verpackung selber ist ja auch so ein bisschen, ja, man denkt so, ist die überhaupt designt? Ja, die kommt so ein bisschen naiv rüber, ne?
Ja,
so,
klar.
Ja, und das ist ein gutes Design, genau aus diesem Grund, ne? So das ehrliche, bäuerliche, und dann schreibt man halt drauf, das ist die Sylter Salatfrische, fertig. So wie von einer Sylter Hausfrau, seit Generationen gemacht, vorbereitet und von der Verwandtschaft geliebt, so ein bisschen wirkt das.
Ja, also das war echt wirklich ein Geniestreich, wenn man so will. Weil später erst im Nachhinein habe ich sogar erfahren, dass in Wirklichkeit das Produkt gar nicht gekühlt werden muss. Also das ist zumindest das, was mir dann erzählt worden ist. Und da stand ich dann so da und habe gedacht, okay, alleine aufgrund der Referenzmilchflasche plötzlich eigentlich eingelistet zu werden in ein sehr umkämpftes Regal. Ja, also damals schon sehr umkämpftes Regal. Und das war natürlich echt im Grunde genommen eigentlich ja, eine riesen Erfolgsstory. Mhm. Und im Design war das halt einfach genial umgesetzt. Also A, durch die Referenz, und B, ist man zum Beispiel auch hingegangen, also ich weiß gar nicht, ob das heute noch der Fall ist, aber damals war das der Fall. Also man hatte eigentlich die ganzen Zutaten eigentlich auf die Front gepackt. Ja, also da gab es dann nur 3 Zutaten dort drauf, und dann hat man das in die Hand genommen, umgedreht und hat eigentlich festgestellt, okay, wo sind denn da eigentlich die Zutaten? Und dann hat man das gesucht und dann festgestellt, oh, das sind ja nur 3. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, wie damals das Regal aussah, dann merkt man halt einfach, okay, da ist es wirklich gelungen, eine gute Einheit zwischen Verpackung und Produktkonzept herzustellen und Markenkonzept. Mhm. Und das hat absolute Überlegenheit.
Da wart ihr natürlich die, nicht die Nutznießer, sondern die Leidtragenden, ne? Weil euer Kunde dann plötzlich in dem Moment ein Riesenproblem hatte.
Ja. Es ist natürlich eine schöne Geschichte, weil im Grunde genommen, also das hat zumindest bei mir damals echt eine Welt aufgemacht, weil ich plötzlich so dastand und gemerkt habe, okay, also hier, da gibt es ein überlegenes Produktkonzept, und das wird transportiert auch durch die Verpackung. Und das hat eigentlich bei mir auch dafür gesorgt, dass da eine Liebe zu dieser Verpackung entstand. Also,
ja, und auch die Macht, die da drin steckt, in dieser eigentlich, ne, also simplen, klaren Idee, aber markentechnischen Geniestreich. Und dann hast du noch ein zweites Erlebnis, von dem du mir schon mal erzählt hast, das mit Tee zu tun hat.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich hatte mal für Messmer gearbeitet, und das war eigentlich auch, also auch in diesem Zusammenhang mit dieser Agentur. Und da ist eigentlich auch ein Produkt auf den Markt gebracht worden. Man hat eigentlich damals versucht, Tee zu verbesondern, Premium-Produkte zu entwickeln. Und da entstand eigentlich in diesem Zuge ein Konzept, das hieß damals Tea Room Selection. Und das war echt hochwertigster Tee, also von den tollsten Feldern und so weiter, aus den tollsten Orten. Und man hat aber eine andere Packshape gewählt als die übliche. Also wir kennen alle die kleine Faltschachtel, die letztendlich in den Teeregalen eigentlich im Grunde genommen die übliche ist. Die Kategorie Packshape, wenn man so will. Und man hat damals aus dem Aspekt, das Premium-Konzept letztendlich besser zu transportieren, eigentlich gesagt, okay, wir gehen eigentlich auf eine große Faltschachtel, die wir kennen aus dem Keksmarkt. Und hat die eigentlich dann verwendet für dieses Produktkonzept. Und da hat dann im Grunde genommen, das war so auch einer der ersten Cases, wo ich das mal analysieren musste, warum das Produkt nicht funktioniert. Und dann ist mir eigentlich plötzlich aufgefallen, als ich dann in den Regalen unterwegs war, dass das Produkt eigentlich gar nicht auffindbar ist im Regal. Es sollte offiziell gelistet sein, und dann habe ich das gesucht und so weiter. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, okay, der Handel hat das gar nicht einsortiert, oder der Mitarbeiter des Handels hat das gar nicht einsortiert beim Tee, sondern bei den Keksgebäcken. Aufgrund der Faltschachtel, auf der größeren Faltschachtel. Und dann war der Tee natürlich an falscher Stelle. Und dementsprechend hat der Verbraucher das Produkt auch nicht verstanden und auch nicht gekauft. Also da merkt man auch, also dass es immer ein gutes Zusammenspiel sein muss zwischen ja, ich sage jetzt mal Brand-Codes oder Produktcodes, die man wählt, aber auch Category-Codes, die letztendlich eigentlich helfen im Regal, dass der Selektionsprozess von dem Verbraucher gut funktioniert, ja, und der Orientierungsprozess.
Ja, was
Und
du da beschreibst, ist ja, dass die Leute erst die Kategorie kaufen und dann die Marke. Das heißt, als allererstes suchen sie die Kategorie und nicht die Marke. Und dann innerhalb der Kategorie suchen sie dann die Marke. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel, wenn dann die Marke physisch noch nicht mal in der Kategorie vorhanden ist. Aber selbst wenn es dann in der Kategorie einsortiert worden wäre und sich dann nicht anschlussfähig macht an die anderen Codes, die sagen, ich bin ein T, dann wird es auch schwierig.
genau. Also
Ja.
das hat beide Cases haben letztendlich damals oder beide Geschichten oder beide Erlebnisse, die waren so einprägsam, sage ich jetzt mal. Also was ich daran gelernt habe, ist eigentlich im Grunde genommen, also wie groß der Impact oder wie stark der Impact von einer Verpackung sein kann, um vor allen Dingen Produktkonzepte, neue Produktkonzepte, Innovationen letztendlich ja, zum Durchbruch zu verhelfen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich habe dann viele, viele Jahre später auch meine Studie irgendwie gelesen von Behaviorally und auch diskutiert mit den Leuten dort. Die sind auf Verpackungsmarktforschung letztendlich spezialisiert. Und die haben eigentlich eine Zahl veröffentlicht, dass 50% aller Innovationen, die zum Beispiel im Bereich Innovation, im Bereich Fast Moving Consumer Good in den Markt hineinkommen, zum ersten Mal im Shelf selbst direkt erlebt werden. Also man sieht nicht, kommt nicht in Berührung über Kommunikation oder über andere Maßnahmen, also über Kommunikation speziell, oder der erste Eindruck bei einer Innovation ist bei 50% immerhin die Verpackung. Und das zeigt eigentlich sofort, also wie zumindest in solchen Märkten, in solchen schnell drehenden Märkten, wie wichtig letztendlich so eine Verpackungsentscheidung oder Verpackungsentscheidungen sind, um Produktinnovationen zum Durchbruch zu verhelfen.
Ja, und das bedeutet auch, dass, wie wichtig zum Beispiel auch Sampling-Aktionen sind. Procter & Gamble hat ja früher, ganz in 50er, 60er Jahren, ja wirklich Leute von Haus zu Haus geführt, um neue Produkte einzuführen, damit die Menschen die Produkte in der Hand haben. Und da konnte man für damals, damals war es natürlich noch mehr Geld, aber für 400.000, 500.000 $ konnte man jeden Haushalt in Amerika mit einer Produktprobe versorgen. Und das war natürlich genial, weil danach die Sensibilisierung für die Werbung auch sofort viel größer war. Also die Werbung sehe ich, genauso wenn ich ein neues Auto habe, sehe ich natürlich nur noch diese Autos durch die Gegend fahren. Und ich sehe natürlich die Werbung auch noch von der Marke, die ich gerade gekauft habe. Und das zeigt, dass Werbung häufig auch eher einen bestätigenden Charakter hat und das Produkt selber der Auslöser ist. Das heißt, die Habitualisierung entsteht dann erstmal durch die Produktnutzung. Und da habt ihr kürzlich, und so sind wir ja überhaupt dazu gekommen, dass wir unbedingt miteinander sprechen müssen, mit Behaviorally eine super spannende Studie gemacht. Ich fand auch den Titel sehr gut. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und da ging es um eben den Sustainable Mainstream, der ja aktuell nicht nur jetzt im Packaging, sondern in allen Branchen diskutiert wird, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit, um jetzt den Mainstream, weil mittlerweile ist es ja im Mainstream angekommen, zumindest auf die Lippenbekenntnisse. Alle sagen, ja klar, wollen wir nachhaltige Produkte. Und kaufen sie dann immer die nachhaltige Finanzierungslösung? Und nein, tun sie teilweise nicht. Und da fand ich deine Studie sehr, sehr spannend. Was habt ihr untersucht und was habt ihr daraus gelernt?
So was uns interessiert hat, also uns ist einfach aufgefallen, in den letzten Jahren kann man schon fast sagen, dass bestimmte Codes einfach sich immer häufiger verwendet werden. Und zwar Codes, die im Grunde genommen das Thema Nachhaltigkeit betonen und spielen auf der Verpackung. Also so Papier, wir haben dann plötzlich solche ja, grüne Blätter und so weiter und so fort, grüne Farben, die da auftauchen, inflationär. Und das sind natürlich alles Codes, die irgendwie auftauchen und im Grunde genommen eigentlich sagen, okay, dieses Produkt ist nachhaltiger und dieses Produkt ist besser, dieses Produkt ist im Grunde genommen anders, relevant anders im Bereich Nachhaltigkeit im Vergleich zur Konkurrenz. Und was uns interessiert hat bei dieser Studie ist eigentlich, gelingt das eigentlich damit, wirklich Präferenz zu steuern? Also Aufmerksamkeit, also es geht ja am POS immer wir sprechen über Präsenz erstmal, also gelingt es damit präsent zu sein am Shelf? Gelingt es damit, eine Orientierungsfunktion eigentlich im Grunde genommen zu bedienen? Ja? Und gelingt es eigentlich auch Präferenzen zu erzeugen? Und das haben wir eigentlich systematisch mal anhand von, ich sage jetzt mal, Schokoladenmarken untersucht. Der Schokoladenmarkt ist natürlich riesig, er ist schnell drehend und ist auch deswegen ein interessanter Markt, weil er im Grunde genommen ein Genussmarkt ist. Und da wird halt immer das Thema Genuss sehr stark gespielt. Und wir haben eigentlich hier so einen Main-Treiber. Und da war die Frage eigentlich, wie geht das mit Nachhaltigkeit zusammen? Und weil wir auf der anderen Seite, auf der Produktkonzeptebene feststellen, dass natürlich viele Schokoladenmarken, faire Marken, nachhaltige Marken eigentlich im Grunde genommen es auch gibt und dieses Thema spielen, aber nicht unbedingt in den Mainstream kommen. Also wir haben große Marken wie Rittersport Beispiel oder wie auch Ferrero als mit seinen gesamten Marken, die den Markt dominieren. Und uns ist halt einfach aufgefallen, okay, also diese nachhaltigen Alternativen, das konnten wir auch dann später nachvollziehen innerhalb der Studie, denen gelingt es nicht eigentlich am Shelf im Grunde genommen sich durchzusetzen. Und
Was ist denn die erfolgreichste nachhaltige Marke in dem
Tony
Schokoladenmarkt?
Schoccoloni
Tony
ist die
Schocoloni, hätte ich jetzt
erfolgreichste.
auch vermutet, ja.
Ja, und wir stellen auch mittlerweile fest, dass es ihnen eigentlich auch gelingt, ich sag jetzt mal, wirklich da Marke zu machen. Ja, also weil sie eine distinktive Markensprache entwickelt haben, die gleichzeitig auch Genuss sagt. Vielleicht sogar in erster Linie Genuss und erst in zweiter Linie nachhaltig.
Die ist ja
Also,
sehr mächtig so. Also für die Hörer, die Tony Schoccoloni nicht kennen, das sind so richtige Brocken. Das sind so, ich weiß gar nicht, sind das 200 Gramm Tafeln? Ich glaube ja, ne? Das sind keine 100 Gramm, sondern 200 Gramm Tafeln, ne?
ja, ich
Also die
glaube, also
sind.
ich weiß es jetzt nicht ganz genau, also 150 hätte ich auch geschätzt, aber vielleicht sind es auch 200. Es ist ein stimmiges Produktkonzept. Also sie zahlen ja eigentlich, also der Nachhaltigkeitsnutzen, den sie letztendlich bieten, wir reden da über mehr Transparenz in der Lieferkette. Ja, also das Thema Sklavenarbeit ist im Bereich Schokolade und Kakao vor allen Dingen ist das ein Riesenthema. Und die Marke setzt sich halt eigentlich dafür ein, dass die gesamte Produktionskette oder die Wertschöpfungskette letztendlich da eigentlich sklavenfrei wird. Und das kommt aber leichtfüßiger daher. Und also in erster Linie, man merkt halt eigentlich sofort an, es ist ein Genussprodukt. Und dann erst, wenn man drüber nachdenkt, kommt die Verrationalisierung und dann ist es auch das bessere Produkt. Und das bedeutet eigentlich, dass das natürlich dass das eine ideale Balance auch ist. Und das kann man an der Verpackung gut ablesen. Also weil sie einfach sehr bunt ist, sie ist sehr laut, sie ist sehr genussig. Sie haben eine eigene Markensprache entwickelt und
Eigene
sind
Typo auch, ne?
eine
Also haben
eigene
diese
Typo. Die kommt,
so eine handgemacht, also steckt
genau.
irgendwie so mit Liebe und handgemacht und aber gleichzeitig auch so kindlich, so eine kindliche Freude steckt in der Verpackung, ne?
Und auf der anderen Seite wirkt das Ding, wenn man so ein bisschen weggeht, also die gesamten Verpackungen wirkt eigentlich wie ein Protestplakat. So, also auch so eine Ästhetik, die wir von Black Lives Matters kennen, spielt da eine Rolle. Die taucht da einfach auf und das ist dann halt total glaubwürdig. Also,
Und ja, aber das ist der die erfolgreichste. Und die anderen setzen sich in Summe, setzt sich aber diese Kategorie, also die nachhaltigen Schokoladen gegen die Marktführer nicht durch. Und da habt ihr sehr gut analysiert, auch aus dieser Statistik der Umwelt heraus, was sind eigentlich die Signale, die da verwendet werden, etc. Gibt es die Studie eigentlich, können wir die zum Download anbieten? Kann ich einen Link in die Shownotes packen?
Ja, klar.
Ja,
Also
super, dann machen
das
wir
ist
das.
kein Problem, das kann man gerne machen. Also wir hatten das veröffentlicht auch gemeinsam und ja, also
Ja,
sehr
weil
gerne.
es ist nicht nur eine Studie, es ist auch gleichzeitig so ein Crashkurs in Prinzipien, wie man eigentlich Verpackungen dekodiert. Ja, also das heißt, es ist jetzt auf Nachhaltigkeit angewandt, aber ich finde die Art, wie ihr das aufbereitet habt, ist sehr, sehr gut, um überhaupt über Verpackungen nachzudenken. Also das hat mich sofort angesprochen. Und mal so auf der Überschriftenebene, was war für dich die Kernerkenntnisse aus der, so was würdest du jetzt, wenn du jetzt alle diese Nachhaltigkeitsmarken beraten würdest, was würdest du ihm empfehlen? Was sollten sie tun?
Also also für mich war die wichtigste Erkenntnis dieser Studie, dass es unbedingt notwendig ist, eigentlich im Grunde genommen eine markeneigene Sprache zu entwickeln. Also sich nicht auf diese Sustainability Codes zu verlassen und auf bestimmte Kodierungen, wo man denkt, dass das automatisch dann auch entschlüsselt wird als nachhaltige Marke, sondern dass man wirklich versucht, ein eigenständiges, in diesem Fall Genussangebot darzustellen. Und man muss dringend an der eigenen Marke arbeiten. Also die Erfolgsprinzipien sind dieselben wie in der Vergangenheit. Ja, und nur weil man jetzt eine nachhaltige Alternative darstellt, heißt das nicht, dass man den Kategoriejob letztendlich vernachlässigen darf, sondern man muss in erster Linie immer den Kategoriejob machen und dann im Grunde genommen ist das der Differenzierungsjob, sage ich jetzt mal, wo man darstellen kann, aber man muss trotz allem darauf achten, dass man eigentlich immer noch im Grunde genommen den Kategoriejob auf eine relevante Art und Weise letztendlich erfüllt. Ja.
Also erst signalisieren, hey, ich bin total
Genuss.
genussvoll und super Qualität. Auf mich kannst du dich verlassen. Immer gleichbleibende gute Qualität und super Genuss. Und ja, und übrigens, du kannst noch ein gutes Gewissen haben, wenn du mich kaufst. Ne? So, das ist die sozusagen die Priorisierung in den Codes dann.
In die Priorisierung, in den Codes, und das heißt also, auf, wenn man es ganz konkret zum Beispiel runterbricht, also auf die, auf diesen Markt, heißt es zum Beispiel, sei laut, sei bunt, ja, mach Spaß, mach Freude. Ja, also das sind, das ist unbedingt notwendig, um erfolgreich zu sein im Mainstream in diesem Markt.
Ja, also habt ihr einen super Job gemacht. Wie gesagt, wir machen es, packen den Link in die Show Notes und ja, dann, also das macht nochmal klar, wie auch teilweise dass man aus den wahrnehmungspsychologischen Prinzipien erstmal kommen muss und nicht mit der Ideologie. Also nicht den Purpose nach vorne packen, sondern worauf sind eigentlich die Gehirne da draußen geeicht, wenn die durch die Regale laufen und irgendwie so einen kleinen bunten Fetzen aus den Augenwinkeln heraus wahrnehmen. Was sind sie anschlussfähig oder sind sie nicht anschlussfähig? Was würdest du eigentlich sagen? Warum ist Packaging, warum hat es eigentlich so einen riesen Impact? Oder hast du ein paar Beispiele, wo grundsätzlich das Packaging besonders viel Impact auf die Marke hat, in unterschiedlichen Funktionen? Packaging hat ja auch eine Sicherstellung der Qualität, das hat ja auch eine Schutzfunktion, das ist ein wichtiger Faktor in der heutigen Zeit, also Hygienegeschichten, aber auch Schutzfunktion, dass die Sachen auch sozusagen ganz ankommen. Und dann Apple ist natürlich das sozusagen leider wieder mal ein Beispiel, wo alle drüber sprechen, wo dann die Verpackung so ein ganz eigenes Ding wird, wo man die Verpackung selber verkaufen kann auf eBay, ja, und Unboxing-Videos alle begeistern. Aber lass uns da mal sozusagen das Feld aufmachen von der Nachhaltigkeit in diese ganzen Wirkdimensionen des Packagings.
Also wie du schon gerade erwähnt hast, also Packaging hat natürlich ganz viele Funktionen und das macht diese Disziplin ja auch so faszinierend. Also und wenn man jetzt so mal drüber nachdenkt, dann merkt man auch, dass jede dieser Funktionen eigentlich im Grunde genommen auch einen direkten Einfluss auf die Marke hat. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Verkaufsförderung oder Branding und so weiter zu machen, sondern man muss letztendlich berücksichtigen, dass all diese Jobs bestmöglich erfüllt werden. Also ich habe das auch vorher so ein bisschen erzählt, also dass ich bei das eine meiner ersten Marken Dual war, also oder die erste Marke, mit der ich überhaupt in Berührung kam, Dual war. Man muss sich vorstellen, also Dual hat ganz viel F&E betrieben, um den perfekten Schallplattenspieler zu bauen. Und interessant ist, dass eigentlich im Grunde genommen ihn am Ende sogar so ist die Geschichte im Grunde genommen gewesen, es gelungen ist, ich sage jetzt mal, einen Schallplattenspieler zu bauen, der in der Lage sogar war, ich sage jetzt mal, selbst bei einem Erdbeben zu spielen. Ja, also wenn der richtig gut eingestellt war und ich sage jetzt mal, die Vinylschallplatte fest montiert war, dann konnte man eigentlich sogar, ich sage jetzt mal, konnte die Schallplatte auch Stöße aushalten oder der Schallplattenspieler. Und das hat man im Grunde genommen immer auch wieder betont und hat eigentlich gesagt, hey, also überlegenes Produkt. Aber interessanterweise hatte mein Vater plötzlich den Entwicklungsauftrag. Der war ja dort im Grunde genommen in dieser Entwicklungsabteilung. Der hatte dann den Job eigentlich, sich damit auseinanderzusetzen, plötzlich, dass die Verpackung besser wird. Warum? Weil eigentlich die Hälfte der Schallplattenspieler, die dann teilweise nach Japan geliefert worden sind, Bruch waren. Das war eigentlich so, zeigt eigentlich, also wir haben Schutz, wir haben Aufbewahrung, wir haben Handling, wir haben Informationen, Branding, Verkaufsförderung, Logistik. All diese Funktionen müssen letztendlich in so einer Verpackung, ja, erfüllt werden. Und ist eine Funktion nicht erfüllt, dann leidet die Marke. Ein gutes Beispiel ist auch da Elektrofahrräder. Also man kennt das Beispiel vielleicht auch über LinkedIn. Elektrofahrräder, da gibt es natürlich eine Marke, die ist sehr bekannt gewesen oder immer noch bekannt, Van Moof. Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass viele, viele Fahrräder kaputt gegangen sind bei der Logistik. Warum? Weil die Fahrräder sind unsanft behandelt worden bei dem Transport. Und die haben das Problem gelöst, indem sie hingegangen sind und eine schwarze Fläche auf den Umkarton gedruckt und damit eigentlich suggeriert haben, dass da ein Flachbildschirm drin ist. Und damit wurde eigentlich erreicht, dass im Grunde genommen ja das Logistikpersonal viel sorgfältiger mit dem Produkt umgegangen ist. Das hat bedeutet weniger Bruch, weniger Retouren, weniger Kaufrücktritte, eine höhere Zufriedenheit mit der Marke. Also da merkt man, also die gesamte Verpackung, die hatte wirklich in dem Fall einen guten Job gemacht. Warum? Weil das gesamte Markenversprechen und das Markenerleben eigentlich letztendlich verbessert worden ist. Ja? Also weniger Retouren, weniger Kaufrücktritte. Da merkt man, das hatte richtig Impact auf den Unternehmenserfolg.
Ein super Beispiel, also wirklich toll. Und dieses Beispiel gibt es interessanterweise, gibt es das auch im B2B-Bereich. Also ich komme ja hier aus dem Bergischen Land und hier sitzt ja Weiland bei uns vor der Tür, also einer der Marktführer im Bereich der Geyser-Hersteller. Irgendwann wurde das ganze Produktdesign umgestellt. Ja, also es haben auch da Preise für gewonnen, Red Dot und IF, also war richtig, richtig toll. Ich kannte den Designer, der kam aus Wuppertal. Und kurz danach, nach dieser Umstellung von diesem Design, kam plötzlich der Ruf auf, die Dinge taugen nichts mehr. Und die haben sich am Kopf gekratzt und gesagt, wie jetzt? Also, weil der Innen, also die gesamte, alles, was drinnen war, war das Gleiche. Es war einfach nur sozusagen der äußere Rahmen wurde aktualisiert, moderner, schicker gemacht, etc. Und dann sind sie nochmal kurz ins Museum, das war noch nicht so alt, sozusagen zurückgegangen, haben die alten Geräte sich angeguckt und haben festgestellt, dass die alten Geräte beim Auspacken aus dem Karton eine unglaublich stabile Griffkante für den Installateur hatten. Das heißt, die waren einmal umgekantet unten, ja. So, und da konnten die richtig stabil greifen und das aus dem Karton rausnehmen und das gab einem das Gefühl von Stabilität und alles. Und die neuen, um Material zu sparen, waren abgekantet unten und hatten ganz scharfe Kanten. Und beim Rausheben waberte das so ein bisschen, ne? Der Blech hat sich so ein bisschen bewegt und die Finger, die wurden natürlich auch da mehr belastet. Das war unangenehm zu greifen. So, und das haben sie als Erklärung gehabt, dass die ganzen Installateure nach kurzer Zeit darüber anfingen, dass diese Geräte nichts mehr taugen, weil das Einbauerlebnis, das Gefühl, das sensorische Gefühl beim Auspacken, das hat ein Störgefühl. Ne? Das ist vergleichbar mit so einem Rad, auf was man sich freut, wofür man viele tausend Euro ausgegeben hat. Und dann kommt so ein eingedötschter Karton da an, wo dann hinten nur, was weiß ich, nur das Rücklicht irgendwie schräg sitzt. Und dann sagt man, nee, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf das ganze Gerät. Ja, und das hat sich bei denen dann, wenn dann irgendein Gerät irgendeinen Fehler hatte in den kommenden Monaten, haben sie gesagt, ja, wusste ich auch von Anfang an, die taugen nichts. Aber niemand hat gesagt, ja, weil die Griffkante so scharf war. Das heißt also, dieses Unboxing, ne, auch mitzudenken bei Verpackungen, hat einen enormen Einfluss dann auch eben auf das Markenerlebnis. Finde ich ein super Beispiel. Ist toll.
Ja, weil man denkt da nicht drüber nach, so im ersten Moment. Man denkt ja irgendwie so, okay, ja, ist es sicher und tut es auch so einen, vielleicht, ich sage jetzt mal, einen Sturz überleben. Aber wie denn das gesamte Handling und der Handling-Prozess aussieht, also daran wird halt deutlich, okay, das kann plötzlich zu so einem negativen Markenerleben führen. Das hat man eigentlich im Grunde genommen nicht auf dem Schirm von Beginn an oftmals.
Aber das sind ja Leute, die teilweise mit Marke gar nichts am Hut haben im Unternehmen, ne? Das sind ja dann zum
Ja.
Beispiel auch die Verpackung machen. Wie ist das bei euren Projekten? Also wie geht ihr damit um? Weil das sind ja dann Entscheidungen, die vielleicht von Anfang an gar nicht sozusagen im Bereich Marketing angesiedelt sind. Also was sind da deine Erfahrungen?
Ja, also das macht halt, das ist ein Teil davon, warum Verpackung so eine interessante Disziplin ist, also sich auch als Stratege da ein Stück weit drum zu kümmern und da mit dran arbeiten zu können, weil ist eigentlich so ein Kristallisationspunkt für so einen, ich sag jetzt mal, holistischen Strategiebegriff ist. Ja, also man kann da eigentlich sehr holistisch auch in ein Unternehmen hineinwirken, beziehungsweise man merkt halt einfach, dass der Hebel in so einem Unternehmen enorm sein kann. Also man hat immer dann mit verschiedensten Abteilungen zu tun, also Einkauf, Controlling, Produktion, Vertrieb, Marketing, Logistik, dann teilweise natürlich auch die gesamten Stakeholder, die hinten dran sind. Ja, also kann der Fachhandel mit der Verpackung umgehen? Das ist ja ein schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also daran merkt man eigentlich, wie wichtig das eigentlich ist, da im Vorfeld die gesamte Kette zu denken und sich zu überlegen, welche Stakeholder gibt es denn eigentlich? Wie muss man die abholen? Wie kann man die einbinden in solche Projekte? Wie holt man das Feedback dafür ab, um eigentlich auch von den Maßnahmen, die man macht, letztendlich eigentlich auch, ich sage jetzt mal, die gesamte Organisation mit abzuholen. Und heute eben hat es natürlich auch noch zusätzlich den gesamten Aspekt der Nachhaltigkeit. Also all diese Bemühungen, also Verpackung ist so ein Kristallisationspunkt und alles wird daran wirksam. Das macht das Aufgabenfeld eigentlich so spannend, weil letztendlich das sowohl Unternehmensstrategie davon berührt ist, da ist die Produktionsstrategie berührt, davon eine Nachhaltigkeitsstrategie, Marketing- und Markenstrategie. All das spielt ja da eine Rolle bis hin zur Distributionsstrategie. Und es geht halt immer darum, wenn man solche Gestaltungsprozesse macht, ja, dass man dann eigentlich überlegt, okay, wie ist das Nutzenerleben? Wie ist denn da eigentlich das Verhalten? Also auch zum Beispiel das Einkaufsverhalten. Da läuft halt alles zusammen und man hat halt einen enormen Hebel, um dann auch etwas zu bewegen. Und das macht Verpackung eigentlich zu so einem, ja, sehr, sehr holistischen Thema, ja.
Ja. Was gelingt euch das immer, die sozusagen alle Perspektiven an den Tisch zu bekommen? Ist da, habt ihr da schnell Akzeptanz in den Organisationen, dass ihr sagt, okay, wir sollen hier die Verpackung neu designen, dafür brauchen wir jetzt den Logistikleiter mit am Tisch und wir müssen eigentlich nochmal, ja, also diese verschiedenen, kommen die automatisch? Sehen die Kunden das sehr schnell, dass da alle mit an den Tisch kommen oder ist das etwas, wo ihr eher so Überzeugungsarbeit leisten müsst, dass ihr sagt, ihr könnt die Verpackung jetzt nicht nur aus der Marketing-Sicht zum Beispiel, also Point of Sale, betrachten, sondern wir müssen alle mit an den Tisch holen.
Das hängt natürlich von den Projekten selber ab. Ja, es gibt Projekte, die sind übergeordnet. Ja, da geht es um eine Strukturierung, also dass man natürlich sich auch Gedanken macht, okay, wie ist das Produktsortiment vielleicht ein Stück weit neu zu strukturieren? Dann natürlich das gesamte Verpackungssortiment, dann im Grunde genommen auch ich sage jetzt mal, welche Materialien wollen wir einsetzen? Und dann meistens kommen natürlich auch schon Nachhaltigkeitsziele hinein und Kosten müssen so oder so berücksichtigt werden. Und in solchen Projekten, sage ich mal, da erleben wir immer wieder, dass diese Bereitschaft natürlich da dementsprechend diese gesamten Leute schon relativ früh einzubinden, sehr, sehr hoch ist. Das ist der eine Bereich der Projekte. Der andere Bereich ist natürlich, was ist, wenn schon bestimmte Standards klar sind? Die sind klar definiert. Wir wissen, die Stanzen sind vorhanden. Wir wissen eigentlich im Grunde genommen genau, was wir machen müssen. Wir haben einen bestehenden Prozess und den müssen wir bedienen. Dann ist es natürlich nur eine reine, ich sage jetzt mal, nur eine reine Marketingaufgabe oder Brandingaufgabe oder sind halt nur wenige Abteilungen letztendlich betroffen. Aber auch die erfordern zum Beispiel, dass man plötzlich bereichs- oder siloübergreifend denkt, weil dann halt zum Beispiel Sales eingebunden sein muss. Und dementsprechend sind Verpackungsprojekte generell eigentlich immer meistens Projekte, wo man, ich sage jetzt mal, sehr viele Ansprechpartner mitnehmen muss eigentlich in einem Unternehmen.
Okay,
Ja, die
okay.
Frage ist nur, greift man in den Produktionsprozess selbst ein oder nicht? Und wenn halt nicht, dann muss man trotzdem eigentlich zum Beispiel mindestens mit Marketing und Sales eigentlich regelmäßig diese Perspektiven abholen.
Ja, sehr schön. Dann lass uns doch jetzt mal den, sozusagen den Blick auf so erfolgreich, so inspirierende Case Studies wenden. Also einfach mal so der Reihe nach aus so einer Strategie heraus. Wer hat es besonders gut gemacht? Was ist da besonders gut gemacht worden in den unterschiedlichen Bereichen? Und dann vielleicht noch mal so ein paar von den ja, weniger guten Beispielen auch. Man lernt ja manchmal auch davon sehr
Ja.
viel. Ja, über Tropicana müssen wir auch nochmal sprechen, das Thema Markencodes. Also wie bewahrt man eigentlich davor, sozusagen gelangweilte Marketingmanager sich an der Verpackung zu vergehen? Ja, also da wo ganz viel Markenvertrauen destilliert ist in bestimmten Codes und nur weil man sich selber verwirklichen möchte, müssen wir jetzt mal die Verpackung verändern. Solche Sachen. Lass uns mit den positiven Beispielen anfangen und dann das versuchen, da so ein bisschen so ein Modell draus zu destillieren. Ne? Ich wiederhole mich immer, wir sind ja ein Bildungspodcast, dass wir am Schluss irgendwie so ein gedankliches Modell den Hörern mitgeben können. Okay, ich habe ein Verpackungsprojekt und entweder rufe ich einen Geoffrey an oder ich denke mal auf die und die Weise darüber nach. Ja, also
Ja.
wenn du Lust hast, also starte einfach mal so mit den
Ja,
guten
ich, also.
Beispielen. Also eins haben wir ja schon mit der Sylter Salatfrische, finde ich genial. Also allein schon dieser strategische Gedanke, ich schaffe eine neue Kategorie mit der Verpackung.
Ja, und also das ist sehr gut. Also man sieht halt einfach an diesem Beispiel, finde ich, immer wieder, weil es so einfach verständlich ist und also wie Verpackung helfen kann, eigentlich einen Markteintritt erfolgreich zu gestalten. Und das ist dafür sicherlich ein Top-Beispiel, um das zu, ja, um das letztendlich zu erklären. Aber vielleicht auch mal so ein anderes Beispiel. Also, wenn man jetzt so über Markteintritt nachdenkt, wo ich sagen würde, okay, das ist ein strategisch ein unglaublich gutes Beispiel. Ich fand ja immer die Markteinführung von Fritz Kohler ganz interessant. Ja, also an diesem
Mit wenig
Beispiel,
Budget auch, ne?
ja,
Also.
mit wenig Budget und wenn man sich das nochmal zurückdenkt, was damals eigentlich, also wie kann man eigentlich mit einem Zwei-Mann-Unternehmen oder mit so wenig Menschen eigentlich einen Weltkonzern herausfordern? Da gibt es natürlich, ich sage jetzt mal, viele Gründe dafür. Also, dass man gesagt hat, okay, wir setzen am Anfang auf die Gastronomie. Das war sicherlich ein kluger Schachzug, ja. Also, dass man nicht gleich am Anfang gesagt hat, wir gehen in den LEH hinein und zwar direkt neben den Edeka, da wo Coca-Cola steht. Also, das war sicherlich, sage ich jetzt mal, ein kluger Schachzug, dann über die Gastronomie und so weiter zu wachsen und dann auch über die Szene-Gastronomie innerhalb von Szene-Stadtteilen. Das war ein Teil oder ist ein Teil der Erfolgsstory, aber der andere Teil der Erfolgsstory ist halt Branding und auch Packaging. Weil man muss sich einfach vorstellen, da ist maximale Differenz entstanden. Ja, also eine Coca-Cola ist eigentlich von der Gestaltung her viel bunter, viel lauter. Es ist letztendlich eigentlich auch, sage ich jetzt mal, von der Gestaltung her, natürlich sagt es auch zum Beispiel von der Codierungsebene Gefahr. Ja? Also es ist ja auch ein erwachsenes Produkt, aber in dem Moment, wo eigentlich ein Player in den Markt reinkommt, der plötzlich in einer Bierflasche und damit eigentlich in einem Alkohol-Pack-Shape, sage ich mal, da reinkommt, der tritt natürlich ganz anders auf, der wirkt viel erwachsener. Ja, dann auch noch über die total schwarze Farbe, dann auch über die Auslobung von viel, viel Koffein. Da ist sofort eigentlich auch noch Hamburg als gefährliche Großstadt, dann irgendwie noch so zwei Gestalten da drauf. Also da ist plötzlich sofort eine maximale Differenzierung entstanden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat man halt sofort gesagt, okay, wir sind das erwachsenere Angebot. Und ich sage jetzt mal plötzlich, Coca-Cola und Pepsi sind, weil plötzlich was ganz anderes im Markt war, sind plötzlich austauschbarer geworden. Also obwohl das zwei sehr, sehr gut geführte Marken sind, die seit vielen Jahrzehnten etabliert waren, entstand dann eigentlich plötzlich sofort, ich sage jetzt mal, eine Austauschbarkeit, einfach aufgrund der Tatsache, dass im Markt selber, ich sage jetzt mal, ein erwachseneres Angebot plötzlich da war.
Das ist ja,
Also
was du gerade beschreibst, ist ja dann wieder auch eine eigene Kategorie schaffen, eben die erwachsene Cola. Ja, also
genau.
das eine ist die frische Salatsoße, jetzt haben wir hier die erwachsene Cola. Da bildet sich schon mal Muster ab. Das heißt, über die Verpackung in der Kategorie zu versuchen, eine Subkategorie zu bilden, wo man der Marktführer ist. Und da ist Fritz Kohler dann, ne, durch die, auch das, was du gerade beschrieben hast, die Codes, ne, die stärkere Wirkung, mehr Koffein, das ist ja auch schwarz, ist auf der einen Seite Gefahr, ne, die schwarzen Lederjacken von den Harley-Davidson-Typen, die mich gleich zusammenschlagen, umgekehrt aber auch Macht und Kraft und so, das steckt ja auch da drin und mehr Koffein, ne, super. Ja, super Beispiel, also da haben wir, ne, da sammelt sich gerade so ein Muster an, also über die Verpackung eine eigene Subkategorie schaffen, das ist schon mal cool. Mhm.
Also ebenfalls, was interessant ist, ist natürlich, man kann natürlich auch, und das habe ich auch über manche Stationen hinweg gelernt, einfach zumindest in manchen Märkten gelingt das, Konsumanlässe erweitern, also über Verpackungen. Also ein gutes Beispiel ist da auch Ferrero Küsschen, also nur mal als Anregung. Normalerweise kommen die ja immer in einer Schachtel daher und das ist eigentlich im Grunde genommen ja ideal für Familienverpackung, ja. Und plötzlich gibt es aber andere Formate, also zum Beispiel den Schlauchbeutel, ja, kleiner in einer Riegelform letztendlich. Und plötzlich kann es in einer Handtasche oder kann irgendwo anders, man kann es mitnehmen, es kann ganz anders konsumiert werden, in einem On-the-Go-Kontext sogar. Das ist zum Beispiel interessant oder aber halt in einer Geschenkverpackung, die letztendlich ganz anders, viel, viel hochwertiger letztendlich gestaltet ist. Und plötzlich wird man zu einer Geschenksbox und zu einem Mitbringsel für den Geburtstag. Also da merkt man, also Verpackung kann helfen, verschiedene Konsumanlässe zu bedienen und eigentlich auch in andere Kontexte hineinzuwachsen. Also dafür ist Ferrero ein ziemlich gutes Beispiel.
Super. Das ist ja eigentlich dann klassische Byron Sharp-Denke. Das heißt, einen anderen Bedarfsmoment, also Category Entry Point besetzen.
Genau.
Und das über die Verpackung halt sofort tangibel und greifbar zu machen. Da finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, wie KitKat in Japan genau neue Verwendungsanlässe gefunden hat. Und zwar auch durch Zufall. Also es ist, man erfindet ja nicht immer alles, was erfolgreich selber ist. Und man muss auch beobachten, wie die Menschen mit dem eigenen Produkt umgehen. Und es gibt eine japanische Redensart, die mehr oder minder bedeutet, du wirst Erfolg haben. Also das sagt man zu jemandem, den man kurz bevor man den in den Boxring schickt oder in eine Prüfung oder in eine Herausforderung. Und das hört sich so ein bisschen wie KitKatti an. Ja, so. Und da hat sich dann so eine kleine, so eine Subkultur oder nicht Subkultur, sondern ein Verhalten bei Eltern ausgebildet, den Kindern zu den Examenwochen immer KitKat mit einzupacken, so als Glücksbringer. Ne? Du wirst erfolgreich sein. Und daraus ist in ganz Japan ein praktischen Kult entstanden, dass KitKat jetzt auch zu der Golden Week, wo die ganzen Kirschblüten blühen, dann praktisch eine Kirschblütenverpackung macht und in Kyoto wird das dann nur an bestimmten Orten verkauft und dann wird das plötzlich zum Souvenir. Und das würde das illustrieren, was du gerade gesagt hast. Also immer mehr Verwendungsanlässe, also immer rund um dieses Thema, du wirst erfolgreich sein, du wirst Glück haben, ja, und da einfach auch sensibel zu sein und zu schauen, was machen denn eigentlich die Konsumenten mit unserem Produkt? Und das ist dann auch wieder ein Innovationsraum, den man besetzen kann.
Genau. Und den man dann auch über Verpackung natürlich dann auch triggern kann. Das ist natürlich ein tolles Beispiel dafür.
Super Beispiel, ja. Schön. Mhm.
Ja, also denn natürlich, was auch interessant ist, ist natürlich, was einem auch helfen kann. Also wenn man jetzt nur rein über Packaging Design, also über klassisches Packaging Design nachdenkt, also wenn man eine eigene Markensprache entwickelt, die innerhalb einer Kategorie einen neuen Standard setzt, also zum Beispiel auch was den Zeitgeist betrifft. Also ein tolles Beispiel für so einen Relaunch, der eigentlich dann auch geholfen hat, eine gesamte Kategorie eigentlich nochmal in einem anderen Licht zu erscheinen, das ist Baukhof. Also finde ich auch so eine tolle Marke.
Oder musst du wahrscheinlich einigen Hörern helfen. Was ist Baukhof? Weil im Westen ist das hier, glaube ich, gar nicht so bekannt. Hilf mal kurz.
Ja, also sie machen halt im Grunde genommen in Demeter-Qualität, ist eigentlich eine Biomarke, ja, machen in Demeter-Qualität also zum Beispiel Brotbackmischungen.
Ah, ja. Okay.
Und diese Brotbackmischungen oder auch Kuchenbackmischungen sind letztendlich, die kommen ganz anders daher, wie man es so ursprünglich so gewohnt war von Biomarken. Also die waren halt sehr bunt, sehr laut, also so, es waren andere Farben, die aber dann doch irgendwie sehr natürlich wirkten und haben dann eigentlich im Grunde genommen ein gesamtes Regal aufgewertet. Also die haben dann nicht nur Differenzierung, ich sage jetzt mal im Naturkostregal gemacht, sondern auch eine Begehrlichkeit über das Regal hinaus geweckt. Und das ist natürlich plötzlich eine ganz andere emotionale Zugänglichkeit für eine gesamte Kategorie und hat viele, also ich merke jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke oder auch wenn ich mit anderen Leuten so rede, also die Verpackung, die wird von den Leuten regelrecht gemocht, ja. Und die berührt die Leute richtig emotional und die sagen, das ist eine tolle Verpackung und so weiter und so fort. Und man merkt halt einfach so, die haben einfach die gesamte Kategorie eigentlich so ein Stück weit oder die gesamte, ja, Naturkost und Biokost und so weiter, da geholfen, das so ein bisschen attraktiver zu machen, nahbarer und eigentlich einen Zeitgeist zu entsprechen. Also, und das ist auch zum Beispiel sehr, sehr toll, weil wenn man so einen Job macht, dann kann es halt nicht nur gelingen, die Marke zu aktualisieren, sondern eigentlich auch so eine gesamte Kategorie so ein bisschen zu entstauben. Ja, und auch dafür ist Packaging sehr, sehr gut geeignet. Gibt auch ein anderes Beispiel, Ankerkraut sicherlich. Also auch denen ist es gelungen, eigentlich über ihr Packaging, ich sage jetzt mal eine verstaubte Kategorie, diese gesamten Gewürzmischungen so ein bisschen zu erneuern. Ja, also da, das ist ja eigentlich dominiert gewesen von so Traditionsmarken wie zum Beispiel Fuchs, das gesamte Regal. Und da kam eigentlich so ein Startup daher und die haben eigentlich auch von der Verpackung her sind die ganz anders aufgetreten, viel, viel liebevoller in der Glasverpackung. Das hat Wertigkeit ausgedrückt. Plötzlich haben die Leute begonnen, das zu sammeln, so Gewürze. Also man sammelt plötzlich.
Kurz die haptische Erinnerung aktiviert. Die klassischen, das waren diese Kunststoffdosen, die man da
Genau.
oben irgendwie so aufdreht und die, ne, so weiter. Und plötzlich bricht dann Ankerkraut da rein.
Also, das ist eine gute Story, weil, also, die sofort vermittelt worden ist, weil eigentlich, man muss sich ja mal vorstellen, Ankerkraut oder überhaupt diese, früher waren ja Gewürze, kann man ja so sagen, eine Währung, ja. Es war etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles, ja,
Man nannte
und
reiche Menschen
plötzlich,
Pfeffersäcke. Das
ja,
waren Pfeffersäcke, waren
in
teurer als Gold.
Hamburg, ja, und es war ein Mitbringsel, also ich sage jetzt mal Myrrhe und so weiter. Wir kennen das von der Königin von Sheba und der Geschichte, der biblischen Geschichte mit dem Besuch bei Salomon oder auch die Geburt von Jesus. Also man hatte plötzlich Gewürze mitgebracht. Das waren eigentlich ein Geschenk, ja. Also wertvoll wie Gold. Und hinzugehen und dann das praktisch in Plastik einzu oder in Kunststoff einzupacken, das ist natürlich alles andere, nur keine Wertschätzung, sage ich jetzt mal. Und ja, der Marke Ankerkraut, die hat halt dieses Bedürfnis bedient oder da ist es plötzlich wieder eigentlich etwas Wertiges geworden, das ist verbesondert worden, ein Sammelobjekt. Also ich habe lange Jahre auch als Designforscher gearbeitet. Es gab Leute, das habe ich auch manchmal gesehen, wenn ich bei den Leuten bei ethnografischen Studien in der Küche stand. Ich habe plötzlich festgestellt, die haben sich sogar Altare gebaut, regelrecht, und ihre Gewürzdosen von Ankerkraut letztendlich oder Gewürzgläser, muss man ja eher sagen, im Grunde genommen aufzubewahren.
Ich kann das
Also.
bestätigen. Meine Frau ist sehr designaffin und die liebt
Ah.
Ankerkraut. Auch, also, und, ne, und packt die ins Regal. Also, es ist wirklich eine irre Erfolgsgeschichte, wie die Verpackung auch den entscheidenden Erfolg ermöglicht hat. Also, auch das Brechen wiederum damit mit den Kategoriecodes, aber trotzdem noch anschlussfähig sein. Du hast mich übrigens, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, als du es einmal gesagt hast, wenn man es einmal gesehen hat, dann sieht man es, da kann man es nicht mehr nicht sehen. Das ist ja eigentlich eine Verpackung, die man kennt. Nämlich, erzähl du's, was ist das für eine Verpackung? Die Form?
Naja, also das ist im Grunde genommen, ich kenne das noch von diesen Workshop-Nadeln.
Genau.
Ja, also das
Und als du es
ist.
einmal gesagt hast, habe ich gesagt, ja, stimmt, da waren doch früher immer diese Workshop-Nadeln, die bunten drin. Und da oben war der Korken drauf. Genau, richtig.
Ja.
Also eine wirklich, wirklich tolle Geschichte. Und was dadurch auch, wir sprachen vorhin von der Distribution von Sylter Salatfrische, da in das Kühlregal reinzukommen. Durch diese Art von Verpackung, diese Plastikverpackung, würden niemals in einem Geschenkkontext auftauchen. Und Ankerkraut wurde plötzlich geschenkfähig. Ich habe Ankerkraut das erste Mal in einem sehr, sehr guten Gartencenter, was also extrem sozusagen so eine Erlebniswelt, so eine grüne Erlebniswelt gebaut haben. Und die haben natürlich auch Werkzeuge, haben dann eine Cafeteria in der Mitte, wo man im Dschungel essen kann und so weiter. Und plötzlich komme ich auf so ein Regal mit Kräutern zu. Die hatten direkt dahinter auch die Barbecue-Abteilung. Ich glaube, das war der ursprüngliche Initialzündung. Aber dieses Regal wuchs. Jedes Mal, wenn ich da war, war das irgendwie größer und noch mehr Sorten und noch mehr Sorten. Und da hat plötzlich Ankerkraut wurde dann plötzlich im Gartencenter verkauft. Und ich bin mir sicher, auch viele, viele Geschenkläden haben Ankerkraut plötzlich eingelistet. Und das erzeugt ja dann direkt auch eine viel größere Oberfläche. Also ein sehr schönes Beispiel.
Also es gibt in Hamburg einen Spruch, also ich komme aus Hamburg und also man muss sich vorstellen, es gibt zumindest einer der ersten Stores von Ankerkraut gab es am Neuen Wall und dann war der Spruch eigentlich Gucci, Prada, Ankerkraut, ja, in dieser Reihenfolge der Geschäfte. Also es
Okay.
zeigt eigentlich, wie, also mit einem Gewürz, eigentlich mit Gewürzmischungen, mit solchen Weltmarken letztendlich auf Augenhöhe zu sein, also was die Werthaltigkeit betrifft, das ist
Super.
natürlich schon ein Hammer,
Super.
eigentlich.
Dann lassen Sie jetzt mal zu den, sagen was, nennen wir es beim Namen, zu den Fuck-ups kommen, zu ein paar spektakulären, wie vorsichtig man sein sollte. Wir sprachen über Codes und Verpackungscodes, wie man da vorsichtig sein sollte oder wo Dinge auch schief gehen und vielleicht auch über das aktuelle Beispiel Balsen, was halt intensiv auch diskutiert wurde, wo einige total gesagt haben, super, tolles Redesign, mega und jetzt plötzlich sieht man, dass die Umsätze eingebrochen sind, dass man noch so ein bisschen daraus lernen und dann destillieren wir das alles in ein knackiges Modell oder eins, zumindest ein paar zentrale Fragen.
Das
Wir
hoffe
wollen den
ich
Podcast ja nicht
zumindest.
überlasten. Wir wollen ja den Podcast nicht überlasten.
Anhand von Beispielen, okay, das verstehe ich. gut, aber du sprichst das natürlich an mit Balsen. Ja, das war natürlich so ein, für die Marke ist es natürlich echt sehr schwierig, weil da ist eigentlich im Grunde genommen der Verkauf ist natürlich eingebrochen, sehr, sehr stark. Und das ist natürlich schon sehr stark auch auf das Redesign vom Packaging zurückzuführen.
Kurz für die
Und
Hörer, die das nicht mitbekommen haben, also Balsen ist von dieser klassischen blauen Verpackung, also sehr traditionell, auf eine extrem plakative Darstellung des Balsen-Logos, was über die ganze Verpackung geht und dann häufig eins, also ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber häufig das eine Produkt sozusagen inszeniert wie ein Juwel, also wie man das kennt bei Chanel oder in der Auslage von einem Juwelier, wurde dieser Keks also extrem überhöht in der Darstellung. Also eine sehr hübsche Verpackung, muss man mal so subjektiv dazu
ja,
sagen.
also unter ästhetischen Gesichtspunkten ist es echt also äußerst interessant. Also ich glaube, man muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also auch ich bin letztendlich zum ersten Mal über diese neue Verpackung mit Balsen seit vielen Jahren eigentlich in Berührung geraten. Also ich habe zum ersten Mal seit Jahren wieder Balsen-Kekse gekauft. Also aufgrund der Verpackung.
Aber
Und
scheinbar
trotzdem
nicht
habe ich mein,
wiederverkauft, wiedergekauft, sonst wäre der Umsatz langfristig nicht eingebrochen, ne?
naja, man darf ja einfach nicht vergessen, also wer kauft denn eigentlich Balsen? Oder wer hat denn damals Balsen gekauft? Also als der Relaunch auch war, das sind natürlich auch nochmal, ist noch eine zusätzliche Schwierigkeit gewesen. Das war ja mitten in der Pandemie oder zumindest war die Pandemie auch noch in Deutschland und weltweit letztendlich am Laufen. Man muss sich ja vorstellen, also Menschen haben eigentlich damals, das Kaufverhalten war so, dass generell eigentlich die Marken davon ja profitiert haben. Warum? Also sie gaben Sicherheit oder sie geben Sicherheit und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, Gewohnheitskäufe. Also man, alles, was man kannte, hat man schneller gekauft. Also dementsprechend, man konnte wieder schneller den Laden verlassen. Und in so einer Phase ist dann eigentlich plötzlich ein radikaler Relaunch erfolgt. Und wenn man jetzt nochmal auch sich überlegt, welche Zielgruppen haben eigentlich früher Balsen oder haben eigentlich Balsen-Kekse gekauft und Kuchen von Balsen, dann sind das halt alles vor allen Dingen ältere Menschen gewesen. Da sind wahrscheinlich auch sehr viele Anlässe rein faktisch weggefallen. Also zum Beispiel konnte man ja seine Großeltern in dieser Phase auch nicht mehr besuchen und so weiter und so fort. Also in dieser Phase hat man plötzlich einen radikalen Relaunch gemacht und da muss man sich schon überlegen, was hat er denn eigentlich gebracht, was ist denn passiert, weil eigentlich hätte man alles machen müssen, um den Gewohnheitskauf letztendlich. Balsen hatte nun mal einfach, glaube ich, sehr viele habituelle Käufe, den zu supporten, den zu unterstützen, eigentlich, dass die Leute schnellstmöglich ihre Produkte finden, damit eigentlich im Grunde genommen, ja, ich sage jetzt mal am Regal, man an dieser blauen Wand vorbeiläuft und eigentlich die Produkte schnell einpackt und dann wieder weiterkommt, den Kaufprozess selbst zu beschleunigen. Und stattdessen hat man eigentlich im Grunde genommen visuell gesehen, ja, die gesamten Verpackungen rausgenommen und im Grunde genommen diese große blaue Wand, die es ursprünglich mal war, aufgelöst und hat eigentlich eine bunte Wand gemacht. Und das sorgt natürlich erstmal für Verunsicherung. Also man muss plötzlich nachdenken, welches Produkt kaufe ich eigentlich, welches will ich denn eigentlich? Und ich glaube, das war Da hat man einfach plötzlich sehr viele Leute verloren. Also ich glaube auch, die haben einfach ihre alten Produkte nicht mehr wiedergefunden, beziehungsweise auch der Gewohnheitskauf hat einfach nicht mehr stattgefunden. Ähnlich wie beim, ich sage jetzt mal, beim Pavlovschen Hund. Also man hat vergessen, das Glöckchen zu läuten, indem man diesen großen blauen Code eigentlich oder diesen Brand Cue letztendlich eigentlich nicht gespielt hat. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum dieser Relaunch letztendlich zu solchen massiven Einbrüchen geführt hat.
Ja. Wenn du über sowas nachdenkst, also ein Kunde zu dir kommt und sagst Relaunch, was sind da für dich so die gedanklichen Modelle, außer anhand von den Beispielen vielleicht auch mit Querbezügen mal kurz erläutert. Also das heißt, wie gehst du da ran, trichterförmig? Das heißt, erstmal sagt der Kunde, ich will eine neue Verpackung. Was sind die Fragen, die du dir da stellst?
Also im Grunde genommen, also die erste Frage ist eigentlich immer wieder, wie ist die Ausgangslage? Also warum machen wir diesen Relaunch überhaupt? Ja, das ist ja mal eigentlich ganz wichtig zu verstehen. Also welche Motivation, welche Ziele stecken da dahinter? Und warum kann Verpackung oder dieser Relaunch das lösen? Also diese Herausforderung, vor der die Marke steht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen im Vorfeld. Und dann ist natürlich auch wichtig zu verstehen, also um was für eine Marke es sich dann handelt. Ja, also wie reden wir hier über eine etablierte Marke, sage ich jetzt mal. Was ist die gut eingeführt? Ist die bekannt? Ja, sind die Codes gelernt? Handelt es sich hierbei um einen Gewohnheitskauf oder ist es eher ein Impulskauf? Wie findet der gesamte Kaufprozess statt? Oder aber ist es so, dass wir es mit einer neuen, mit einer nicht etablierten Marke zu tun haben oder einer Marke, die, ich sage jetzt mal, die beste Zeit schon hinter sich hatte und vielleicht wirklich das ein Neustart sein muss? Und dementsprechend bin ich eigentlich gezwungen zu agieren. Also das ist die gute Frage, die ich eigentlich am Anfang immer stellen muss, weil dann muss ich darüber nachdenken, handelt es sich eigentlich hier um einen evolutionären Schritt oder sollte ich einen radikalen machen? Ein radikaler ist natürlich weitaus schwerer immer. Und warum? Es ist natürlich so, etablierte Marken, also da geht es darum, eigentlich, ich sage jetzt mal, eher anzupassen, zu modernisieren. Da geht es darum, alte Käufer mitzunehmen. Also auch im Vergleich zu Balsen, ja, das ist ein gutes Beispiel. Also das Ziel muss eigentlich sein, die alten, ich sage jetzt mal, Käufer mitzunehmen und neue Käufer von sich zu überzeugen. Und schlecht ist, wenn es wie bei Balsen vielleicht so ist, dass man die Alten verliert und neue nicht überzeugt. Ja? Und dementsprechend muss man eigentlich auch sagen, okay, bei etablierten Marken, da reden wir eigentlich über eine Evolution. Also auch ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Beleda. Also ohne jetzt genau die Zahlen von dieser Marke zu kennen, aber ich weiß, dass das Packaging zum Beispiel, man hat sicherlich gesagt, ja, wir müssen zugänglicher sein und hat dann begonnen, vielleicht auch bestimmte Cues zu schwächen, indem man eigentlich diese anthroposophischen Farben ein bisschen aufgeweicht hat und
Versuch
mir.
kurz wieder für die Hörer, die den Case nicht kennen und die Marke vielleicht so grob zu beschreiben, was da verändert wurde oder wie das vorher aussah und was sie gemacht haben.
Naja, also früher bei Beleda war es ja so, dass die Marke eigentlich, die hatte ein sehr distinktives Packaging, ja, also die hatte typische Farben, eigentlich die anthroposophische Farben im Packaging, die sehr stark auch an, ich sage jetzt mal, an die Heilpflanzen und so weiter gekoppelt waren. Und im Grunde genommen bestand das gesamte Packaging eigentlich nur aus Farbe, wenn man so will.
Und
Und heute
diese besondere Schrift, diese anthroposophische Schrift, ne?
auch die nochmal zusätzlich, also sowohl die Farbe als auch die Schrift. Und die Schrift ist natürlich erhalten geblieben ein Stück weit, aber wenn man sich heute das Packaging anschaut, dann stellt man fest, sie spielen heute sehr, sehr viel mehr Category Codes. Ja, also das heißt, wir haben plötzlich, ich sage jetzt mal, Pflanzendarstellungen da drauf, wir haben mehr Informationen da drauf als in der Vergangenheit. Und da hat man schon das Gefühl, dass sich die Marke so ein Stück weit von ihren Wurzeln entfernt hat. Und dementsprechend, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich ein radikaler Schritt gewesen anstatt einer evolutionären Weiterentwicklung. Und deswegen muss man sich im Vorfeld also auch ganz klar immer deutlich machen, also was ist das Ziel und also welche KPIs sind denn da? Woran möchten wir später den Erfolg messen? Kennen wir die Ziele? Und wie gelingt es uns, das eigentlich zu erreichen? Und meistens ist er halt, wie gesagt, ein evolutionärer Schritt, also gerade bei etablierten Marken. Und anders sieht es natürlich aus, wenn man ich sage jetzt mal, eine grüne Wiese hat, ein Start-up oder eine junge Marke, und die ein Stück weit begleiten kann bei ihrem Markteintritt. Weil da ist es zum Beispiel sicherlich notwendig, eher mal Differenz zu erzeugen, maximale Differenz. Und wenn man das macht, dann gelingt es einem eigentlich, in einer bestimmten Zielgruppe eine Nische zu erreichen und aus der Zielgruppe langsam hinauszuwachsen.
Was ja ein sehr
Und
schönes Beispiel ist aktuell, was in England passiert mit Liquid Death und Amerika, was ja eine Dose ist, die eigentlich wie ein Energy Drink aussieht oder wie ein, ja, so mit Tattoos und allem drum und dran, also Codes benutzt, die mit Wasser überhaupt nichts zu tun haben. Und die haben im Endeffekt einen neuen Kategorienutzen geschaffen, indem sie gesagt haben, wir machen Wasser, was so cool ist, dass du das in Umfeldern trinken kannst, wo alle anderen sich gerade die Kante geben und Alkohol trinken. Ja, und du siehst nicht blöd aus mit unserer Dose in der Hand. Auf den Nutzen muss man erstmal kommen und die Verpackung transportiert das. Also.
Ja, aber es ist ein gutes Beispiel, weil es nämlich zeigt, okay, als wenn ich den Markt, also wenn ich neu bin im Markt, dann muss ich erstmal Präsenz machen. Und das ist der erste Job, der ist zu erfüllen. Und ich glaube, das ist da sehr, sehr gut gelungen. Und wenn man das dann natürlich dann auch noch mit Kommunikation begleitet, zum Beispiel mit Social Media und Social Commerce und so weiter, dann kann man eigentlich innerhalb einer Nische erstmal gut wachsen. Ja, das ist eine Erfolgsstrategie, die sehen wir vor allen Dingen bei Startups. Und Packaging ist da massiv, also auch Treiber davon. Und das ist ein Differenzierungsmerkmal, was einem da echt helfen kann. So eine gute Marke, die das auch zeigt, ist Everdrop. Ja, ist auch so eine Marke, die wir jetzt aus unserem Bereich gut kennen. Und die haben natürlich im Vergleich zu anderen Waschmitteln eine maximale Differenzierung gehabt, ja, im Auftreten. Und aus dieser Nische, dann ist ja die Frage, wie komme ich da raus, wie wachse ich da raus? Und teilweise bedeutet das, dass ich natürlich auch plötzlich anders über mein Packaging nachdenken muss. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt im Bereich Social Commerce und ich bin im Bereich Social Media und ich wachse über den Fachhandel und so weiter und so fort, aber oder über bestimmte Geräte, über bestimmte Händler. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Drogerie reingehe, wie komme ich denn da rein ideal, um auch die breite Masse abzuholen? Und dann muss ich natürlich vielleicht unter Umständen mein Packaging anpassen. Aber das läuft dann eigentlich auch so, dass man sagt, okay, bestimmte Brand Cues, die eigentlich da sind, die müssen erhalten bleiben, weil ich möchte ja meine alte Zielgruppe weiterhin erreichen und neue Leute hinzugewinnen.
Und
Und
das ist das Beispiel, was wir vorhin so im Nebensatz erwähnt haben, Tropicana, die damals ihre Orangensaftverpackung verändert haben, und zwar so radikal wie Balsen, und hatten dann 20% Umsatzeinbruch über Nacht, weil die Leute einfach das Produkt gar nicht mehr gefunden haben im Regal. Das ist das eine. Das Vertrauen war weg. Und es hatte auch noch praktisch weg vom Alltag hin, es wurde premiumisiert. Man hat das Gefühl, das ist ein Produkt für besondere Anlässe. Ja? Und das reduziert natürlich grundsätzlich auch die Category Entry Points. Also wie oft trinke ich Orangensaft für besondere Anlässe oder suche ich was zum
Eltern.
Frühstück für jeden Tag? Genau. So, und das
Also
da.
das wurde richtig umpositioniert eigentlich, also gerade über das
Genau.
Packaging und Balsen eigentlich letztendlich auch. Also weil, also Balsen mag vielleicht ich sage jetzt mal, das ist halt so ein typisches deutscher Keks. Blau ist ja auch eine Sicherheitsfarbe, sage ich jetzt mal. Also natürlich in diesen sozialen Anlässen kann es auch gut, spielt Sicherheit natürlich eine Rolle. Und plötzlich kann man sehr, sehr leicht daher, italienisch daher. Also ein Freund hatte mal zu mir gesagt, eigentlich im Grunde genommen kommt man daher wie italienisches, also eine italienische Spezialität. Ja, und das ist
Amalfiküste,
natürlich,
genau,
ja,
ja.
und das ist natürlich ein ganz anderer, da sind auch die Konsumanlässe plötzlich extrem reduziert, ja. Und wenn man dann natürlich als Produkt das auch diesen, ich sage jetzt mal, dann das vielleicht das Versprechen, was an solchen Konsumanlässe geknüpft ist, nicht halten kann, also zum Beispiel, weil die Wertigkeit nicht gegeben ist, dann hat man natürlich ein Problem. Also, und das gilt sicherlich auch für Tropicana,
Ja,
ja.
sehr gut. Wir merken, es ist unerschöpflich, es geht immer tiefer und wir kommen eigentlich grundsätzlich dann zur Markenstrategie. Das werden wir jetzt in diesem Podcast nicht komplett abfackeln können, aber ich möchte noch mal auf einen Aspekt so ein bisschen mehr mit dir darüber sprechen, und zwar dieses Thema Mediawert von Verpackungen, weil aus meiner Perspektive wird der häufig so ein bisschen unterschätzt. Und wie als Experte, was ist dein Blick zum Thema? Du sprachst vorhin von Werbeinvest und eben Packaging und dass teilweise das Packaging schon ausreicht, um zu positionieren. Diese enorme Kraft kommt ja auch über den häufigen Kontakt im direkten Umfeld. Gibt es da Zahlen zu, wie der Mediawert von Verpackungen einzuschätzen ist, wie man den einpreisen kann und warum es sich dann wiederum lohnt, die Verpackung so zu gestalten, dass sie auch richtig funktioniert, also Packvertising sozusagen zu machen?
Also es gibt ja mehrere Studien dazu, interessanterweise. Also ich habe mal eine alte Studie, also ältere, sage ich jetzt mal, glaube ich, gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, von wann die genau ist. Sie mag vielleicht schon so 10 Jahre her sein, aber da wurde mal evaluiert, wie beim Pralinenmarkt letztendlich im Grunde genommen der Werbewert ist der gesamten Verpackung. Und da stellt man halt echt fest, dass wir da über viele 100 Millionen Euro letztendlich sprechen, oder beziehungsweise, also man stellt halt einfach fest, dass man über, ich glaube, das waren damals 20 Milliarden aufwärts an Touchpoints, die letztendlich erreicht worden sind. Und es hat ja einen Media-Äquivalenzwert von über 200 Millionen Euro. Letztendlich alleine aufgrund der Basis, dass man eigentlich die Verpackung letztendlich gesehen hatte. Und das ist natürlich ein enormer Wert, der da existiert. Aber, und das ist für mich eigentlich ganz wichtig, also ich sage immer wieder, ja, stimmt, aber das ist eigentlich zu kurz noch gegriffen, weil Packaging ist weitaus mehr als nur ein Touchpoint. Ja, also das merkt man ganz typisch. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal drüber nachdenkt, und man sieht dann auch Kommunikation im Bereich Fast Moving Consumer Goods. Da taucht die Verpackung ja nicht nur im Regal auf, sondern sie ziert plötzlich auch die Plakate oder aber sie taucht in Werbespots auf. Also sie ist eigentlich im Grunde genommen, also um den Produkterfolg letztendlich da zu gewährleisten, muss man auch die Verpackung zeigen. Ja? Und sie ist damit auch zusätzlich Kommunikationsinhalt. Also nicht nur Touchpoint, sondern auch Kommunikationsinhalt.
Ja, macht sehr viel Sinn, ja. Genau. Und die einmal etablierten Gedächtnisspuren, im optimalen Fall, wenn sie eine markante Haptik haben, dann kann ich sie auch indirekt wieder reaktivieren. Ja? Also das heißt, ich sehe die Verpackung und der haptische Reiz, den ich hatte, der wird dadurch gleichzeitig wieder die Gedächtnisspuren werden aktiviert. Und das ist ein enormer Wert. Ja, das
Weil
macht ganz viel
interessant ist
Sinn.
halt, aus dem Packaging lässt sich ja dann meistens auch heraus eine gesamte Welt entwickeln. Ja, also das ist, und beziehungsweise man kann ja auch, man kann das miteinander andenken. Also da merkt man eigentlich, Packaging ist wirklich ein Teil dieser gesamten, ein zentraler Bestandteil, sage ich jetzt mal, von dem gesamten Markenerleben. Und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr wichtig. Und dann letztendlich, was man auch nicht vergessen darf, also gerade wenn man zum Beispiel so über Milchverpackungen nachdenkt oder so eine Marke wie Oatly, ja, die letztendlich auch heraussticht mit ihrer Verpackung. Und also diese Verpackung selbst wird ja auch oft angefasst. Also man kauft sie nicht nur, sondern man hat sie 10, 20 Mal in der Hand, bevor man sie letztendlich entsorgt. Also das ist eigentlich im Grunde genommen, da merkt man, das ist ein richtiger Treiber auch für den Markenwert.
Ja, sehr gut. Dann wäre jetzt noch ein Aspekt, der mich interessieren würde, weil wir singen gerade das hohe Lied der Verpackung und wir haben herausgearbeitet, wie unglaublich mächtig es ist. Wird das aus deiner Perspektive mehr erkannt als früher, weniger erkannt? Was sind da Trends? Ist das etwas, was die Marketingabteilungen auf dem Schirm haben oder womit sie sich ungern beschäftigen, weil sie sagen, oh, mit dem Thema, da muss ich ja mit dem Betriebsleiter widersprechen. Das ist ja etwas, was viel mehr Stress macht, als wenn ich mich mit der neuen, weiß ich nicht, CLP-Kampagne beschäftige oder so. Oder merkst du, dass die Marketingabteilungen da zu aufwachen und sagen, ey, das ist total wichtig für uns, wir müssen mehr über die Verpackung nachdenken. Und nicht, weil wir sie radikal verändern wollen, sondern wie können wir sie besser inszenieren, noch stärker inszenieren oder evolutionär entwickeln?
Also generell merken wir schon, dass das Thema Verpackung eigentlich ganz weit oben ist. Also das liegt natürlich auch daran, weil wir den gesamten Trend der Nachhaltigkeit haben. Wir haben ja am Anfang schon mal darüber gesprochen. Und Marken müssen auch zukünftig viel, viel, viel nachhaltiger agieren. Und das Thema Verpackung und auch Verpackungsmüll und die Vermeidung von Müll ist natürlich ein enormer Bestandteil auch der Arbeit. Und deswegen beschäftigt sich im Moment, also kann man das so sagen, fast jede Marketingabteilung mit dem Thema Verpackung. Und es wird auch im Vergleich zu früher, natürlich handelt es sich dann nicht nur um eine kosmetische oder um eine rein kommunikative, sage ich mal, Maßnahme, sondern man geht wirklich an das Eingemachte und überlegt sich, okay, was heißt das denn eigentlich? Weil eine Marke hat ja immer den Job, sie muss sich in der Mitte des Zeitgeistes irgendwo so bewegen, sage ich mal. Also sie muss den Zeitgeist auch widerspiegeln. Und der Zeitgeist, der ist natürlich auch geprägt von solchen Entwicklungen und Nachhaltigkeit ist einer der großen Treiber in diesem Markt. Und da stellen wir eigentlich fest, dass fast jede Marketingabteilung sich eigentlich mehr oder weniger mit dem Thema Verpackung im Moment befassen muss.
Ja, und da war ich kürzlich überrascht, und zwar, was für Fortschritte auch im Materialbereich da passieren. Also ein Papierhersteller Köhler zum Beispiel stellt Papiere und Kartons her, wo man nichts von Nachhaltigkeit spürt. Also die sind großartig. Das sind einfach echte Premium, das sind Premium-Substrat. Und wenn ich Nachhaltigkeit mit Papier verbinde, dann denke ich immer sofort an das Körnige und das, ne, schlechtere Farbwiedergabe, irgendwie eben, ne? Und wir haben gerade, eure Studie zeigt das ja auch, als allererstes müssen wir andere Ziele bedienen. Ja, also die andere Motive, und teilweise sind das eben Statusmotive, es sind Bequemlichkeitsmotive, Qualitätsmotive, und dann das Nachhaltige ist dann sozusagen noch der Feel-Good-Faktor, der dann oben drauf kommt. Und da war ich überrascht, wie viel da in dem Bereich, also im Premium-Papierbereich, sich zum Beispiel gerade bewegt. Das würde diesem Markttrend dann entsprechen, dass halt eigentlich die Nachfrage halt auch da nach solchen Papieren steigt.
Also sicherlich, also das merken wir immer mehr. Also und wir merken auch im Grunde genommen, also dass dieses gesamte Thema Nachhaltigkeit, weil für viele Marken ist es natürlich überlebensnotwendig. Also weil wir reden davon eigentlich, dass zum Beispiel der Handel ebenfalls ja Ziele definiert, Nachhaltigkeitsziele. Und jeder Hersteller muss sich damit befassen, weil unter Umständen er vielleicht ansonsten ausgelistet wird. Und wir müssen halt immer mehr, und das merkt man natürlich auch vor den gesamten gesetzlichen Anforderungen, also aus der Green Claim Direktive und so weiter und so fort, sind wir immer gezwungen, auch immer stärker in die Nachweispflicht hineinzugehen. Also wir müssen heute nachweisen, wir können nicht nur sagen, wir sind nachhaltiger, sondern wir müssen auch nachweisen, also wo genau und wie. Und das muss man auch an der Packung letztendlich auch ablesen können.
Da ist auch
Ja,
gerade
also
neue europäische Gesetzgebung verabschiedet, dieses
genau.
eigene Siegel und sowas gibt es dann in Zukunft gar nicht mehr. Selbst Namensgebungen, die nicht wirklich zertifiziert sind, die irgendwie auf Öko, Grün und Ähnliches nachhaltig gehen, das geht in 2 Jahren gar nicht mehr. Also für alle Hörer, ab 2026 beginnt das Ganze,
Genau.
und dann muss man jetzt schon seine Namensgebungsstrategie, seine ganzen Siegel überprüfen und auch alle Andeutungen, die nur auf ein implizit darauf hinweisen, dass ein Produkt nachhaltig sein könnte, das verstößt dann gegen europäisches Recht und das kann richtig teuer werden. Ja, also, wir merken, ein super spannendes, faszinierendes, komplexes, tiefes Thema mit großem Hebel zu dem, womit wir uns beschäftigen. Wo kommt die Kraft der Marke her? Vielen, vielen Dank. Das war eine Tour de Force durch diese unterschiedlichen Bereiche des Themas. Jetzt würde ich zum Abschluss nochmal von dir, was sind so Takeaways, die du sagst, wo du sagst, das möchte ich nochmal mitgeben beim Thema Verpackung, und vielleicht auch, wo holst du dir Inspirationen her? Was würdest du empfehlen den Hörern, wenn sie sich jetzt tiefer mit Verpackung beschäftigen wollen? Was sind gute Quellen?
Also, ja, gute Frage. Also, was ich immer faszinierend finde oder so dieses Key Takeaway, was ich eigentlich immer gerne mitgebe, ich merke, viele Markenverantwortliche, die denken sehr, sehr stark über die Wirkung von Kommunikation immer nach. Und das ist eigentlich auch im Grunde genommen auch die immer wieder Thema von Studien, immer wieder auch Thema in Diskussionen und so weiter. Man unterschätzt oftmals, welchen enormen Hebel so eine Verpackung oder die Wirkung von Design haben kann. Also, und das ist eigentlich echt mal einen Lohnen, also sehr, sehr lohnenswert, sich damit zu befassen, weil da zeigt man oder man merkt halt einfach so, da ist ein enormer Hebel oftmals, ja, ein Stück weit auch, ja, sage ich mal, man hat das nicht so auf dem Schirm. Und das hat einen Hebel in die Organisation hinein, aber auch in den Markt hinein. Und das macht das gesamte Thema Verpackung eigentlich echt äußerst, äußerst interessant. Und was halt dabei wichtig ist, und das ist, glaube ich, das größte Takeaway, das ich die ganzen letztendlich in den Jahren hatte, das ist eigentlich, man muss verstehen bei diesen Projekten auch, also wie wichtig es ist oder diesen Status quo, also wo stehe ich im Markt, also wie gehen die Leute an die Produkte heran, also welche Marktstellung habe ich, welche Markenstellung habe ich, wie ist der Shelf aufgebaut, welche Stakeholder sind eigentlich da aus Verbrauchersicht da und auch aus Unternehmenssicht. Also das ist eigentlich im Grunde genommen, all das muss ich verstehen, damit ich solche Projekte zum Erfolg letztendlich treiben kann. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die man Markenverantwortlichen mitgeben kann. Ja,
Und jetzt sind
also.
wir ja bei Markencodes gewesen und ein Markencode von diesem Podcast ist die Abschlussfrage. Du hast jetzt die Chance, allen Markenverantwortlichen, die für Verpackung zuständig sind in Deutschland, praktisch einen Satz auf den Bildschirmschoner zu zaubern. Was ist dieser Satz?
Oh, eine gute Frage. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, also du hast es vorher auch angesprochen, bitte keine Briefings mit, wir möchten so aussehen wie Apple.
Keine Briefings. Wir wollen so aussehen wie Apple. Super, herzlichen Dank. Vielen Dank, Geoffrey. Das war ein wirklich tolles Gespräch. Die Zeit ist verflogen. Und du hast deine Erkenntnisse exzellent verpackt. Und ich bin mir sicher, dass unsere Hörer eine Menge wertvolles Wissen hier mitgenommen haben. Und wenn jemand akutes Strategie- oder Packaging-Problem hat, dann packen wir deine Kontaktdaten in die Shownotes. Nochmal, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.